Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Mit Markus Wolf am Mikrofon herzlich willkommen zu den wichtigsten Wirtschaftsnachrichten am Mittag. Dazu gehört der Einstieg eines tschechischen Milliardärs bei der ThyssenKrupp Stahlsparte und die Hauptversammlungen bei Bayer und bei Continental, beide im Lichte von unsicheren Zukunftsaussichten. Und ein Blick auf eine mögliche Technik, um den CO2-Verbrauch bei der Produktion von Beton zu reduzieren. Wir beginnen in Essen im Ruhrgebiet. Dort hat ThyssenKrupp seinen Sitz und nicht weit vom Konzernsitz entfernt hat die Stahlsparte des Unternehmens ThyssenKrupp Steel ihren Sitz in Duisburg. Dieser Stahlsparte macht vor allem die Konkurrenz aus dem Ausland und die hohen Energiepreise zu schaffen. Der Mutterkonzern war deshalb schon länger auf der Suche nach möglichen Investoren, die bei der Stahltochter einsteigen können und ist sich nun mit einem einig geworden. Katja Scherer mit den Einzelheiten.
ThyssenKrupp verkauft einen Teil seines Stahlgeschäfts an die tschechische EP Corporate Group. Die tschechische Beteiligungsgesellschaft, hinter der der Milliardär Daniel Kretinsky steht, soll noch in diesem Jahr in einem ersten Schritt 20% der Anteile am Stahlgeschäft übernehmen. Voraussetzung ist, dass die zuständigen Behörden und der ThyssenKrupp-Aufsichtsrat dem Deal zustimmen. Später soll Kretinsky dann weitere 30% der Anteile am Stahlgeschäft erhalten, sodass die Stahlsparte perspektivisch zur Hälfte ThyssenKrupp und zur anderen Hälfte dem tschechischen Milliardär gehören könnte. Der Duisburger Konzern hatte die Verhandlungen mit Kretinsky im November öffentlich gemacht. ThyssenKrupp-Chef Miguel Lopez erhofft sich von der Zusammenarbeit frisches Geld für den Umbau des Stahlgeschäfts hin zu grünem, klimafreundlichem Stahl. An der Herstellung von Stahl mit grünem Wasserstoff arbeitet der Konzern bereits seit Jahren und bekommt für den Bau einer neuen grünen Produktionsanlage Staatshilfe in Höhe von 2 Milliarden Euro. Gleichzeitig kämpft das Unternehmen mit mehreren Problemen, wie hohen Energie- und Rohstoffpreisen, einer wachsenden Konkurrenz aus Fernost und einer schwachen Nachfrage nach Stahl, vor allem aus dem wichtigen Automobilsektor. Daher hat der Konzern erst vor 2 Wochen angekündigt, künftig am Standort Duisburg weniger Stahl herzustellen, nur noch rund 9 statt 11,5 Millionen Tonnen pro Jahr. Dadurch braucht das Unternehmen künftig auch weniger Mitarbeitende am Standort und will Stellen abbauen. Wie viele, ist noch nicht bekannt. Bisher beschäftigt ThyssenKrupp rund 27.000 Menschen in seiner Stahlsparte, die meisten davon in Duisburg.
Und mittlerweile gibt es auch erste Reaktionen auf das geplante Joint Venture. Keinen guten Stil nennt der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat von ThyssenKrupp die Kommunikation zu dem Investoreneinstieg. Man habe zu spät davon Bescheid bekommen. Die Bundesregierung hingegen, die ja immerhin den Umbau der Stahlproduktion bei ThyssenKrupp mit 2 Milliarden Euro fördert, sieht das Unternehmen weiter auf dem Pfad Richtung Dekarbonisierung. Wer aber ist dieser Investor? Martin Kschetinski, unsere Korrespondentin in Tschechien, Marianne Alweis, mit einem Überblick.
Eigentlich hatte Daniel Kretinsky Grund zur Freude. Im Forbes-Ranking war er zur zweitreichsten Person in Tschechien aufgestiegen. Allerdings ist der 48-Jährige bei einem Geschäft mit seiner EPH-Holding nicht zum Zug gekommen, sondern der tschechische Staat in Gestalt von Industrieminister Josef Síkela. Der war während der Verhandlungen für die Boulevardzeitung Blesk plötzlich wichtiger als die üblichen Stars und Sternchen. Ich gestehe, dass ich Blesk weder lese noch kaufe, so der Minister. Aber Freunde haben mir geschrieben und ich habe herausgefunden, dass ich zurzeit öfter auf dem Cover bin als das Model Agata Hanichova. Blesk, der Blitz, ist die meistgelesene Tageszeitung in Tschechien. Sie gehört zu einem der größten Medienhäuser, das wiederum zu einem großen Teil Daniel Kretinsky gehört. Der Pressesprecher von Kretinskys Holding ist gleichzeitig der Pressesprecher des Verlages und er weist jede Einflussnahme auf Inhalte oder Ausrichtung der Zeitung schriftlich zurück. Der Journalist Václav Dolejší vom Internetportal Seznam Zprávy sieht das anders. Hier sind viele Medien im Besitz verschiedener Milliardäre, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass einer von ihnen seine Zeitung so für sein Geschäft missbraucht hätte. Nicht einmal Andrej Babiš hat das getan, als er Premierminister war. Vor allem diese Schlagzeilen, dass Síkela dem tschechischen Staat 33 Milliarden Kronen gestohlen hat, das ist ungewöhnlich. Der Anlass war der Verkauf einer Gaspipeline bzw. Hinweise des Betreibers Net4Gas, auf den Křetínský ein Auge geworfen hatte. Die tschechische Gasleitung führt von der Slowakei nach Deutschland. In der Slowakei besitzt sein Unternehmen schon fast 50% der Transportrechte, erklärt Radek Kubala von der NGO Reset. Daher stamme das große Kaufinteresse von Křetínský. Sein Unternehmen fußt auf Importen und auf Pipelines, durch die Gas aus Russland fließt. Seit der russischen Aggression in der Ukraine wurde genauer untersucht, wer von solchen Geschäften profitiert. Vor dem Krieg war die EPH der größte Einzelimporteur von russischem Gas in Europa. Diese Einnahmen hätten Křetínský seine Investitionen in Deutschland und anderen europäischen Ländern ermöglicht, schreibt Kubala in einem Bericht für die Klimaplattform Reset. Das haben auch die Recherchen eines tschechisch-slowakischen Investigativteams ergeben. Vor 10 Jahren kaufte sich der Kohle- und Gasbaron Křetínský zusammen mit einem Geschäftspartner in die tschechische Medienlandschaft ein. Von Ringier und Springer übernahm er eines der größten Verlagshäuser und gründete das Czech News Center. Es steht für rund ein Drittel des Medienmarkts in Tschechien, so Kubala. Besonders in seiner Online-Zeitung Info.cz häufen sich Angriffe auf die Klimabewegung und die Klimapolitik Deutschlands oder der EU. Der langjährige Chefredakteur prägte den Kampfbegriff Grüne Taliban für Umweltaktivisten. Andere Medien wirken seriöser, wie die Wirtschaftszeitung E15. Aber deren Analysen ergeben auch immer das Gleiche. Außerdem gehört Křetínský das Wochenmagazin Reflex. Und dort gibt es oft Karikaturen, die sich über Klimaschutz lustig machen. Das sei lange nicht aufgefallen, so der frühere Greenpeace-Mitarbeiter Kubala. Křetínský investiere besonders im Ausland und meist häppchenweise.
Von Prag nach Essen und nun nach Frankfurt an die Börse zu Stefan Wolf. Dieses Interesse des tschechischen Milliardärs Křetínský an der ThyssenKrupp Stahlsparte, das war sicher heute auch ein Thema an der Börse.
Und hat für die entsprechende Begeisterung gesorgt. ThyssenKrupp-Aktien sind hier gefragt. Sie legen um 9,4% zu. Zwischenzeitlich hatte das Kursplus bei über 12% gelegen, während ja nach wie vor einige Fragen ungeklärt bleiben. Wir haben es in den Berichten gehört. Vor allen Dingen die Arbeitnehmerseite fordert umfassende Standort- und Mitarbeitergarantien.
Und die Stahlbranche hat ja lange vor allem über hohe Energiepreise geklagt. Und für eine weitere Branche sind Energiepreise ein Thema für die chemische Industrie. Nämlich gestern haben wir schon vom Umsatzrückgang bei BASF gehört. Heute dann die Hauptversammlung bei der Bayer AG. Wie läuft's denn in Leverkusen?
Es läuft eigentlich wie immer, kann man sagen, bei Bayer. Nach wie vor hat der Leverkusener Konzern jede Menge Rechtsstreitigkeiten am Hals im Zuge der Übernahme von Monsanto, dem Unkrautvernichtungshersteller und Saatguthersteller. Das Ganze hat übrigens dazu geführt, dass Bayer zwar Monsanto für 60 Milliarden Dollar übernommen hat und jetzt ist der Konzern Bayer zusammen mit Monsanto gerade mal nur noch ein Drittel wert. Bayer-Aktien steigen aber heute um 2%. Das hängt auch damit zusammen, dass sich die Stimmung in der Chemiebranche insgesamt aufgehellt hat. Die Auftragslage hat sich etwas verbessert, so hört man. Und das Geschäftsklima in der Chemie hat auch wieder etwas zugelegt. Es gibt also Lichtstreif am Horizont. Aber für Freude ist es zu früh, sagte zumindest Wolfgang Große-Entrup. Er ist Hauptgeschäftsführer beim Verband der chemischen Industrie, kurz VCI, in einem Interview, das ich kurz vor dieser Sendung aufgezeichnet habe.
So wie man vor den Eisheiligen eigentlich auch die Balkonbepflanzung nicht beginnen sollte, so sagen wir auch, ein guter Februar macht noch keine Konjunkturerholung. Also Vorsicht in der Porzellankiste. Mit zu früher Euphorie. Es können immer noch Rückschläge kommen. Deswegen, ja, es liegt sicherlich daran, dass Kunden ihre Lager wieder aufgefüllt haben. Aber im Wesentlichen sind die Gründe eigentlich ganz woanders zu suchen im Moment.
Und wo sind die Gründe für die aktuelle Lage der Chemie, die ja als angespannt gilt?
Wir sehen im Moment die Gründe für die leichte Konjunkturerholung wirklich nicht im deutschen Markt, sondern es sind internationale Umsätze, die dazu beitragen, dass wir in Deutschland gute Zahlen berichten. Die Lage ist weiterhin angespannt durch natürlich die internationalen Konflikte, durch Lieferkettenproblematiken, aber eben vor allen Dingen auch hausgemachte Probleme, die wir in Deutschland haben. Und hier haben wir ja nun einiges ganz dick ins Hausaufgabenheft der Bundesregierung eingetragen. Und diese Themen am Standort Deutschland sind weiterhin nicht gelöst.
Auf der Hauptversammlung von BASF hat man gehört, man wird sich nicht neu aufstellen können, ohne auch Personal abzubauen. Steht eine solche Aussage stellvertretend für die gesamte Branche?
Ja, eine Konjunkturerholung, die nicht kommt, weil wir eben unsere nationalen Hausaufgaben hier nicht machen. wird natürlich auch dazu führen, dass wir im Bereich der Beschäftigung sicherlich nicht den Trend der letzten Jahre werden fortführen können. Wir haben aber natürlich noch eine ganz andere Thematik, Herr Wolf. Es ist ja nicht nur, dass wir eventuell Personal abbauen, sondern wir haben ja am Standort Deutschland das erhebliche Problem des Fachkräftemangels. Das ist eines der großen Themen, die wir lösen müssen. Das heißt, diese beiden Dinge gehen im Moment einhand, sodass eben trotz erheblicher Probleme der Unternehmen eben ein wirklicher Personalabbau nicht stattfindet, weil man eben die abzubauenden Kollegen eigentlich überschifftet in andere Bereiche, wo im Moment Fachkräfte fehlen.
Das Hausaufgabenheft haben Sie angesprochen. Was steht denn für die Chemiebranche ganz oben drin?
Ja, es ist weiterhin leiderhin das Thema der dramatisch zu hohen Energiekosten. Wir sind vor allen Dingen im internationalen Markt weiterhin nicht wettbewerbsfähig mit diesen Preisen, weil wir sind ja weiterhin eine Exportnation. Das heißt, unsere Produkte konkurrieren in anderen Märkten mit dort deutlich günstiger produzierten Produkten. Wir haben weiterhin das große Thema der Regulierung, der völligen Überbürokratisierung in Deutschland. Das steht auch ganz oben im Hausaufgabenheft der Bundesregierung, weil hier vor allen Dingen auch der Mittelstand durch betroffen wird. Und es wird leider nicht weniger. Und das Thema Unternehmenssteuern. Wir sind gerade in sportlich wichtigen Phasen. Wir sind überall sportlich ganz vorne. Aber wir sind leider auch bei den Unternehmenssteuern ganz vorne. Und das ist eine Weltmarktführung, die wollen wir leider nicht haben.
Sie haben eben gesagt, dass es ohne eine Erholung der Weltwirtschaft keine Erholung der Chemie geben kann. Zuletzt sind die Exporte in außereuropäische Länder, also in die USA, nach China zurückgegangen. Insgesamt waren das die Zahlen. Gilt das auch für die Chemie?
Das ist genau das, was ich gerade eben schon ansprach. Das ist die Thematik, dass wir eben in diesen Märkten mit Rahmenbedingungen, Wettbewerb konkurrieren, die wir eben in Deutschland einfach nicht darstellen können. Das heißt, die deutlich niedrigen Energiekosten, Rahmenbedingungen, was Bürokratie angeht, was Genehmigungsverfahren angeht, was aber auch Steuern angeht und vor allen Dingen eben auch erhebliche Subventionen. Alles das sind Dinge, die dazu führen, dass in diesen Märkten im Moment Industrie in deutlich besseren und günstigeren Rahmenbedingungen arbeiten kann als wir hier in Deutschland.
Sagt der VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große-Entrup.
Vielen Dank auch von mir an dieser Stelle. Und Stefan Wolf, schauen wir noch einmal zum Wochenschluss auf den Gesamtmarkt.
Ja, der deutsche Aktienindex ist ja im Laufe dieser Woche unter die Marke von 18.000 Punkten abgetaucht. Jetzt wagt er sich wieder ein Stück weit darüber. 18.046, der aktuelle Stand der Dinge. 130 Punkte mehr als gestern, ein Plus von 0,7%, während man auf neue Konjunkturdaten aus den USA wartet.
Und bleiben wir mal in den USA. Gestern Abend gab es neue Zahlen von Google, die überaus positiv waren. Sind jetzt diese Technologiewerte weiter Treiber der Aktienindizes?
Das sind sie zu einem größten Teil. Die Google-Mutter Alphabet hat ja einen Gewinn von 23,7 Milliarden Dollar bekannt gegeben. Die Aktien steigen um 12%. Im Sog davon noch Papiere von Microsoft besser. Ebenfalls sehr erfolgreich mit KI, also künstlicher Intelligenz, hat ebenfalls den Gewinn deutlich steigern können. Hier ein Aktienplus von 6%.
Und man sollte eigentlich denken, dass mit diesem KI-Boom auch alle Chip-Hersteller profitieren. Aber bei Intel scheint das nicht uneingeschränkt der Fall zu sein.
Wenn man am KI-Boom teilhaben will, muss man natürlich auch Chips herstellen, die für KI gebraucht werden. Das ist bei Intel momentan nicht der Fall. Die Zahlen fielen schwächer aus als erwartet, vor allen Dingen die Auftragseingänge. Deshalb hier ein Minus von 7%.
Und zum Schluss schauen wir noch auf Euro, auf den Anleihemarkt und auf den Goldpreis.
Der Euro hat sich weiter leicht verteuert, hält sich über der Marke von 1,07 $ bei 1,0732 $. An den Rentenmärkten steigt die Umlaufrendite auf 2,64% und Gold ist 11 Dollar teurer als gestern bei 2,347,17 $.
Vielen Dank an Stefan Wolf an der Börse in Frankfurt. Frühjahr ist Bilanzzeit und Hauptversammlungszeit. Deshalb häuft sich auch die Berichterstattung über Unternehmensbilanzen und Hauptversammlungen in den Wirtschaftsnachrichten. Eine Hauptversammlung der mittlerweile fast schon besonderen Art fand heute in Hannover statt. Die Hauptversammlung des Autozulieferers Continental, nämlich die in Präsenz stattfand. Deutschlandfunk-Landeskorrespondent Bastian Brandau ist bei der Hauptversammlung im Kongresscenter Hannover dabei gewesen. Continental setzt also bei seinem Kontakt mit Aktionärinnen und Aktionären auf Präsenz. Wie harmonisch läuft dieser Kontakt denn ab heute?
Ja, sowohl der Aufsichtsratschef Reitzel als auch der Vorstandsvorsitzende Setzer haben das begrüßt, dass sie nicht mehr sozusagen in ein schwarzes Loch hier sprechen müssten ohne Gäste in dieser Halle, sondern eben die Leute direkt ansprechen. In dieser allerdings recht dünn gefüllten Halle vergleichsweise wurde hier gesagt, rund 350 Aktionäre wurden hier heute Morgen gezählt. 2019 bei der davor letzten Präsenzveranstaltung waren es mehr als doppelt so viele. Und ja, heute ging es durchaus engagiert vor zu hier, teilweise hitzig. Es gab zwei längere Wortmeldungen dann von Aktionärsvertretern. und zwei aus der Belegschaft. Es gab kritische Nachfragen zur Kursentwicklung in den vergangenen 5 Jahren und aus der Belegschaft etwa zu geplanten Schließungen des Standorts in Wetzlar in Mittelhessen. Der Vorstand hat das dann verteidigt, spricht von einer Konsolidierung im Rhein-Main-Bereich in Frankfurt und im weiter südlich gelegenen Babenhausen. Und ja, der Nikolai Setzer hier, der CEO, hat erläutert, dass man in Zukunft von der Tagesordnung abhängig machen wolle, ob man digital tagt oder in Präsenz. Für die Zukunft will man da die Flexibilität nutzen und dann sich die jeweilige Tagesordnung schauen. Etwa wenn gewählt würde, dann sei die Präsenz von Vorteil. Und die Aussprache, die hat hier bis circa vor einer halben Stunde stattgefunden. Jetzt werden die Stimmen ausgezählt. Das ist die Zeit und auch das gehört ja zu einer Hauptversammlung in Präsenz, sich am Buffet zu stärken hier mit Bockwurst und Kartoffelsalat.
Sehr schön. Das erste Quartal läuft ja bisher sehr enttäuschend für Continental. Von Problemen bei der Technologiesparte ist die Rede. Hat das Management jetzt einen Plan für die nächsten Monate und Jahre?
Es hat hier hingewiesen, in welcher schwierigen Situation sich der Konzern befinde. Corona, Pandemie, Lieferengpässe, russischer Krieg in der Ukraine. Continental hat ja sein Werk dort inzwischen verkauft. Das geringe Wachstum der Automobilbranche wirke sich auf Continental aus. Aber man hat technisch den Blick in die Zukunft geworfen. 2027 will Continental in den USA autonom fahrende Lkw auf die Straße bringen, auch mit einem eigenen Geschäftsmodell. Man zahlt dann nur noch für die Kilometer und nicht für die Komponenten. Und bei der Unternehmensstrategie, da geht es um Effizienzsteigerungen. Man will die Betriebskostenstruktur verbessern und denkbar oder auch schon geplant sind Loslösungen einzelner Bereiche. Das war bereits bei einem Kapitalmarkttermin im Dezember angekündigt worden.
Und gestern wurde bekannt, dass Continental ein Bußgeld in Höhe von 100 Millionen Euro wegen seiner Rolle im Abgasskandal zahlen muss. Wie kam das bei der Versammlung heute in Hannover an?
Vorstand und Aufsichtsrat haben das erläutert. Es gehe darum, einen Schlussstrich zu ziehen. Continental habe mit der Staatsanwaltschaft kooperiert. Das sei auch kein Schuldeingeständnis juristischer Art. Diese Zahlung ist bereits einkalkuliert, zu tragen von der 2021 abgespaltenen Sparte Vitesco. Und die Aktionärsvertreter haben das, so wie ich das gesehen habe, auch begrüßt, diesen Schlussstrich, den man ziehe. Continental ist da aber auch Ziel weiterer Ermittlungen. Da geht es um die Leitung von Klimaanlagen. Und so wurde hier auch die Frage gestellt nach der Aufrechterhaltung der Compliance. Mehrfach gab es auch Nachfragen zum großen Cyberangriff auf Continental 2022. Und zur Compliance in den Antworten wurden hier auch mal wieder die Nachhaltigkeit genannt. Continental will ja bis 2040 in der Produktion klimaneutral sein.
Vielen Dank an Bastian Brandau in Hannover. Und wir kommen zum Firmenporträt, heute über ein Start-up aus Cottbus, das eine klimafreundlichere Betonproduktion ermöglichen will. Christoph Richter.
Hier sieht man eben noch diese wirklich alte Halle, ne, wo man irgendwie von irgendwelchen, wie das da genietet ist und wie die Hölzer behauen sind, kann man sehen, dass das über 100 Jahre alt ist. Wenn wir hier unten hingucken, sehen wir was noch nicht mal 100 Tage alt ist, nämlich unsere Anlage.
Nora Baum ist die kaufmännische Direktorin des Cottbuser Start-up Sonokret, eine empathische und fröhliche Geschäftsfrau. Sie führt durch die Werkshalle, die sich am südlichen Cottbuser Stadtrand in der Nähe des einzigartigen Fürst-Pückler-Parks befindet. Früher wurden an der Stelle Druckmaschinen hergestellt, jetzt will man hier im 21. Jahrhundert den Klimakiller Zement bekämpfen. Das macht man mittels Ultraschallwellen und sorgt dafür, dass bei der Betonherstellung ein Drittel des klimaschädlichen Zements eingespart wird. Das Ganze passiert in riesigen, silbern glänzenden Blechtanks.
Am oberen Teil, das ist hier, in diesem Bottich, wird Zement und Wasser gemischt und dann mit Ultraschall beaufschlagt. Und der Ultraschall wird durch diese Löcher, die da unten sind, eingebracht. Das sind quasi so solche länglichen Dinge, die dort unten reinragen. Das heißt, in diesem Bottich mischt sich Wasser und Zement, da ist ein großes Rührwerk drin und dann geht dieser Ultraschall an und rührt dort drin für ungefähr eine Stunde und dann wird das Ganze übergeben in einen weiteren Tank, der ist dann im unteren Teil dort drüben und von dort wird das gepumpt in den Betonmischer rein. Also das ist quasi die ganze Action, die passiert.
Diese Anlagen, in denen im Sonokret-Verfahren emissionsarmer Beton hergestellt wird, werden dann beispielsweise bei Betonfertigteilherstellern aufgebaut. Fotografieren darf man sie nicht. Zu groß ist die Angst vor Ideenklau.
Der Beton bleibt gleich. Der Ultraschall, der tut nichts dazu und der nimmt aber auch nichts weg, ne? Sondern die Qualität ist quasi die gleiche. Und was wir aber eben schaffen, ist die 24-Stunden-Festigkeit so zu optimieren, dass es auch bei einem verringerten Zementgehalt die gleiche bleibt.
Das heißt, mit weniger Zement härtet der emissionsarme Beton schneller aus. Eine Win-Win-Situation. Herzstück von Sonokret ist neben der Werkhalle eine Art Wohnküche im Foyer. Mittelpunkt des Unternehmens. Hier bespricht man sich, trifft Kunden, trifft Entscheidungen oder empfängt Besucher. An der Wand steht eine zusammengeklappte Tischtennisplatte. Die Grundausstattung eines jeden Start-up. Weltweit entstehen bei der Zementherstellung jährlich rund 2,8 Milliarden Tonnen Kohlendioxid. Das entspricht rund 2% der deutschen und etwa 8% der globalen Treibhausgasemissionen und ist damit einer der emissionsintensivsten Industrieprozesse, erläutert Nora Baum vom Sonocret. Und da die ganze globale Infrastruktur noch auf Zementbasis funktioniert, sind Einsparungen genau an dieser Stelle notwendig, um den Treibhauseffekt runterzuschrauben. Mittels des Sonocret-Verfahrens, der Betonmischung mittels Ultraschall, werden 30% der klimaschädlichen Emissionen eingespart, erläutert Nora Baum.
Ist ein dickes Brett. Das kommt einem als Laie nicht so vor, aber es gibt keine andere Methode, mit der sie das im Moment im Beton schaffen.
Sonocret versteht sich als Unternehmen, das die Welt ein bisschen besser machen will, sagt nicht ohne Stolz die promovierte Politikwissenschaftlerin Nora Baum, eine frühere McKinsey-Beraterin und Erfinderin einer Näh-App, mit der man Schnittmuster direkt vom Handy auf den Stoff beamen kann.
Wir haben die ersten Umsätze seit 2 Jahren, werden außerdem durch verschiedene staatliche Förderprogramme unterstützt, aber der größte Batzen kommt von einem österreichischen Venture-Fonds, die für nachhaltige Technologien sich einsetzen.
2018 wurde das Unternehmen Sonocret in Cottbus gegründet und hat damals schon den ersten Preis beim LEX, den Lausitzer Existenzgründerwettbewerb, gewonnen. Gründer sind Ricardo Remus und Christiane Rösler.
Unsere Idee ist wirklich, den Schall zum Beton zu tragen und zu sagen, wie muss der Schall im Beton angewendet werden.
4 Patente besitzt das Unternehmen, ein internationales Team von 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Man bekomme Anfragen aus der ganzen Welt, um Anlagen in Kanada, Australien, den USA und Indien aufzubauen. Bislang arbeitet man hauptsächlich mit Unternehmen aus dem Ländle, aus Baden-Württemberg zusammen, Namen möchte man aber nicht nennen.
Die meisten Betonwerke spüren jetzt relativ starken Druck von ihren Kunden, also den Bauherren, die sagen, ey, hier, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass der Beton so viel CO2 produziert. Und dann dort in die Ausschreibung schon reinschreiben, hier ist die Obergrenze, mehr CO2 darf nicht sein pro Kubikmeter. Und dann fangen die an zu suchen nach irgendeiner Methode, wie sie das erreichen können. Und dann landen sie bei uns. Deswegen stoßen wir da eher auf offene Türen.
Die Deutsche Bahn arbeitet auch mit Sonocret zusammen und baut Europas modernstes ICE-Werk in Cottbus mit emissionsarmen Beton nach der Methode des Lausitzer Start-up. Bei Sonocret ist man auf ein weltoffenes Umfeld angewiesen, denn Cottbus ist bekanntermaßen eine AfD-Hochburg. Zur Erinnerung, im Herbst 2022 ist der AfD-Kandidat und AfD-Landtagsabgeordnete Lars Schieske in der Oberbürgermeister-Stichwahl gegen den SPD-Kandidaten Tobias Schick gescheitert. Die Angst vor einem AfD-Rathauschef war damals in der Stadt groß, mit Händen zu greifen. Ein neuer Stimmungstest sind jetzt die kommenden Kommunal-Europa- und Landtagswahlen. Hier werde sich zeigen, sagt Nora Baum noch, ob Cottbus auch in Zukunft ein weltoffener Standort sein werde.
Ja, richtig, richtig. Wir sind angewiesen drauf. Wir haben 3 Mitarbeiter aus Indien, denen man das auch ansieht, dass sie von woanders herkommen. Und 1/4 wurde mal im Rewe verprügelt und das war nicht toll, ne? Und das schadet uns sehr, ne? Wir sind absolut darauf angewiesen. Gerade die Inder, das sind absolute Baustoffspezialisten. Deswegen ist es für uns enorm wichtig, dass Cottbus eine weltoffene Stadt bleibt.
Christoph Richter. Und am Schluss der Sendung schauen wir noch in die Kommentarspalten der Wirtschaftspresse. Dabei geht es unter anderem um den Niedergang des Flugzeugbauers Boeing.
Der von Sicherheitsproblemen geplagte US-Flugzeugbauer Boeing hat im ersten Quartal einen Verlust von $343 Millionen eingefahren. Die Süddeutsche Zeitung kommentiert: Der Niedergang Boeings ist für die ganze Branche und darüber hinaus eine einzige Katastrophe. Fluglinien bekommen ihre Flugzeuge nicht oder nur mit großer Verspätung. Lieferanten stehen am Rande des Kollapses und müssen mit dem übermächtigen Boeing-Konkurrenten Airbus verhandeln. In einem solchen Klima kann nicht die Art von technologischer Innovation stattfinden, die die Luftfahrt so dringend braucht. Der Sektor steht, zu Recht oder nicht, mehr als die meisten anderen in der Kritik wegen seines Beitrags zum Klimawandel. Er hat sich andererseits dazu verpflichtet, bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu sein. Ob das gelingen kann, daran sind sowieso schon ernste Zweifel erlaubt. Die Frankfurter Rundschau befasst sich mit Berichten, wonach sich der Lieferant Getir aus Deutschland zurückziehen soll. Deutschland ist kein gutes Terrain für Expresslieferdienste. Lohnkosten und Sozialstandards treiben die Kosten und damit die Preise auf ein unangenehmes Niveau. Aber das war lange egal, denn in den Nullzinsjahren war jede Anlagemöglichkeit willkommen und die Risikobereitschaft der Investoren groß. Doch Investoren, die anderswo Zins ohne Risiko bekommen können, fragen plötzlich, ist das Geschäft oder kann das weg? Beileibe nicht jeder Lieferdienst ist Unsinn. Gerade in einer alternden Gesellschaft warten Aufgaben. Man denke nur an Apotheken. Manches kann aber einfach weg.
Und das war Wirtschaft am Mittag für heute. Diese Sendung und alle einzelnen Beiträge finden Sie wie immer auch in der Deutschlandfunk-Audiothek-App. Mein Name ist Markus Wolf. Vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft.